und dass du mir den Vater groß machst. Das Wort sagt, der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Danke, dass das Zeugnis in mir stark ist, dass ich Kind Gottes bin, nicht schwach, stark. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin so geliebt. Halleluja. Geliebt, als ich jetzt bin, werde ich niemals werden. Der Vater hat seine Liebe ausgegossen in mein Herz. Und er führt und leitet mich in alle Wahrheit. Er macht mich frei von jeder Lüge und Manipulation. Danke, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus, du bist das Wort, du bist die Wahrheit. Und du sprichst auch heute Morgen zu uns. Ich bete, dass mein Herz offen ist, das Wort zu empfangen, was du jetzt für mich hast. Und es wird mich freisetzen in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, eine der interessantesten Fragen für uns Christen ist, wie viel Wahrheit verträgst du? Wie viel Wahrheit möchtest du? Möchtest du die ganze Wahrheit oder einen Teil der Wahrheit? Reicht es, wenn du ein bisschen Wahrheit kennst? Oder hast du eine Sehnsucht, wo du sagst, ich möchte gern die ganze Wahrheit wissen? Hast du einen Wunsch in deinem Herzen, dass du sagst, ich möchte die ganze Wahrheit kennen und hören? Jesus sagte eines Tages zu den Jüngern, vieles hätte ich euch noch zu sagen. Vieles. Nicht wenig. Vieles. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Oder mit anderen Worten, ihr wollt es nicht hören. Oder mit anderen Worten, es passt euch nicht in den Kram. Oder mit anderen Worten, ihr kriegt es auf die falsche Leber. Ihr versteht es falsch. Ihr werdet es falsch interpretieren. Amen. Aber du hast den Geist der Wahrheit in dir. Die Jünger damals waren noch nicht wiedergeboren. Aber du hast den Geist der Wahrheit in dir. Du bist von neuem geboren. Das Wort ist nicht nur etwas Fremdes, sondern es ist ein Teil von dir. Du bist geboren durch das Wort Gottes. Weißt du das? Du bist durch das Wort Gottes wiedergeboren. Und das Wort in dir ist dir nicht fremd, sondern nah. Wenn ich dir ein Bibelvers sage, dann spürst du die Freude. Du spürst etwas in dir, bewegt sich was. Es ist nicht etwas Fremdes aus einem fremden Land, sondern du spürst, es ist ein Teil von dir. Das Wort Gottes ist dir nah. In deinem Herzen und in deinem Mund, sagt das Wort. Ist das wahr? Und wenn das Wort nicht in deinem Herzen nah ist, dann stimmt was mit deinem Herzen nicht. Und das, wo das Herz voll ist, da geht der Mund über. Immer. Das, mit was ein Menschenherz voll ist, davon wirst du reden. Schau dir die Fans dieser Welt an. Wenn sie voll sind mit VfB Stuttgart oder Bayern München oder irgendeine Musikband oder irgendeinen Film oder irgendeine Stilrichtung, dann wirst du sie das Reden hören. Du siehst es am Auto, du siehst es am Zuhause, du siehst es an den Klamotten, du siehst es an den Tattoos, du siehst es am Haarschnitt, du siehst es an der Schminke. Stimmt es? Was strahlen wir Christen aus? Ich hoffe es zumindest, dass wir Christus ausstrahlen. Dass wir Christus reden, dass wir Christus verkörpern, dass die Leute spüren, da ist was anders an dir, bevor du ein Wort gesagt hast. Die müssen spüren, dass du freundlich bist und nicht eine Kaktee. Die Leute wollen auch kein Stacheldraht. Ich hatte mal ein prophetisches Bild vor über 20 Jahren von einer Frau und die war komplett ganz eng eingehüllt in Stacheldraht. Und es sagte zu mir, Thomas, warum kann mich niemand lieben? Und dann gab mir das Bild der Herr und ich so, boah, krass, wenn man die umarmt, man piekst sich ständig. Und da sagt der Herr, das ist nicht das Schlimmste. Sie piekt sich ständig. Sie lehnt sich selber ab, sie hasst sich selber. Und das sind die Piekser, die von dem Stacheldraht, die nach innen gehen. Und natürlich strahlt sie das nach außen ab. Das ist eine Herzenssache, Leute, wisst ihr das? Galater 2, Vers 20. Ich möchte heute ein ganz spezielles Thema rein. Ich hoffe, du erträgst es. Es ist dir nicht zu schwer. Aber der Herr hat mir es aufs Herz gelegt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Interessante Aussage. Gestern, als du zornig warst, sah man das gut. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, was ich jetzt in dieser Welt lebe, ja, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ist es unser Bewusstsein? Ist es unser Denken? Ist es unser Leben? Ist es das, was wir leben? Wir können uns ein T-Shirt kaufen, da steht wiedergeborener Christ drauf, wie bei mir hier Newborn Biker. Ich kann aber trotzdem rausgehen, mich wie ein Idiot benehmen. Da nützt mir das T-Shirt gar nichts. Ich kann mir auf meine Fahne schreiben, glücklicher Christ. Und mir ein Banner ans Auto machen. Aber ob das dann stimmt, das wird sich zeigen in Situationen, wo man auf die Tube drückt. Weil dann sieht man, was drin ist, dann kommt der Inhalt raus. Amen. Und der letzten paar Wochen und Monate, vor allem die letzten Wochen und so, mache ich mir viele Gedanken. Über die Christen, die ich kenne, über mich selbst, wie ich bin, und über Dinge, die ich manchmal miterlebe, wie Christen sich verhalten und benehmen. Und ich bin mehr als schockiert. Ich bin frustriert. Bin fast am Punkt aufzugeben, zu sagen, das ist alles sinnlos, was wir machen. Weil ich immer wieder erlebe, wie Christen in der Unvergebenheit sind, zornig sind. Es eigentlich nach außen keinen Unterschied gibt zu den Leuten in der Welt. Und wenn ein Salz nicht mehr salzt, dann weiß ich nicht, ob das noch Salz ist. Die Bibel sagt, dann wirft man es auf die Straße und es wird zertreten. Macht es einen Unterschied, dass wir Christen sind? Macht es einen Unterschied in deinem praktischen Leben, dass du gläubig bist? Macht es einen Unterschied? Ich habe es am Donnerstag gesagt. Sammy, sein Klassenkamerad oder ehemaliger Klassenkamerad, 15 Jahre alt, hat einen Fahrradunfall und stirbt. Ich kann mir den Schmerz, den diese Eltern durchmachen, nur grob vorstellen, nur grob, wenn man sein Kind verliert. Ich kann mich da nicht reinversetzen in diesen Schmerz. Und als ich die Todesannonce gelesen habe mit Bild, dann ist mir es eiskalt den Rücken runtergefahren. Ich habe gedacht, boah, krass, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und dann ist mir nochmal so in der Tiefe bewusst geworden, danke Jesus, dass du deinen Engeln befohlen hast, meine Kinder zu bewahren und zu beschützen. Danke Jesus, dass du mein Gebet erhörst, dass du deine Hand über meine Kinder hältst. Danke, dass dein Wort sagt, mein Geschlecht ist gesegnet im Land. Amen. Lies mal Psalm 112, ein gewaltiger Psalm für die Familie. Deine Kinder, die werden die Besten in der Schule sein. Deine Kinder werden die Besten sein. Warum? Weil Gott mit ihnen ist. Amen. Eine? Schade. Ich glaube das. Ich glaube das. Amen. Und für mich muss, meine Kinder müssen nicht eins heimbringen, damit sie die Besten sind. Wenn sie den Weg mit Jesus gehen, sind sie die Besten. Da kommt nicht auf die Schulnoten an. Die Schulnoten sind nur noch die Sahne auf der Torte. Ist das wahr? Ich gucke mir unheimlich gerne Videos an von Menschen, wo es gefilmt ist in dem Moment, wo sie sterben. Das erträgt nicht jeder. Ich gucke mir es unheimlich gerne an. Ich habe mir gestern ein Video angeguckt von zwei 20-jährigen tschechischen Mädchen, die auf der Autobahn fahren, 180, und beide am Handy sind und filmen und ein Live-Video machen nach Facebook. 10 Minuten lang geht es und dann fliegen sie aus der Kurve, überschlagen sich und dann aus. Zwei bildhübsche Mädchen mit deutschen Untertiteln. Lachen, machen Blödsinn, freuen sich, wer sich alles eingeloggt hat und wer alles mitschaut und wie toll sie sind. Und es sagt die Beifahrerin, komm, gib mal Vollgas. Und die Fahrerin telefoniert mit ihrer Oma. Morgen grillen sie, ihr Freund kommt auch. Und dann kracht's. Und dann läuft das Handy noch eine Viertelstunde weiter. Du hörst erste Leute, die sie wiederbeleben. Die Fahrerin, die ist gestorben. Die Beifahrerin war schwer verletzt. Und du hörst dann, wie die Feuerwehr kommt, die Polizei und so weiter. Bis dann ein Feuerwehrmann das Handy rausholt, draufguckt, merkt, es läuft noch und dann legt es nebendran. Ich dachte, wie schnell ist das Leben vorbei? Da habe ich ein Video gesehen, Stau auf der Autobahn, steigen welche in Mittelspur aus, 5 Leute aus dem Auto stehen da und überlegen, was sie machen. Eigentlich weiß jeder, so schnell wie es geht, weg von der Fahrbahn, stimmt's? Kommt von hinten 2 Sekunden drauf und 40 Tonnen fährt über alle 5 drüber, Matsch. Dann habe ich ein Video gesehen, läuft einer am Straßenrand an die Bushaltestelle, kommt von oben ein 40-Tonner mit Baumstämme runter, der Eisenträger bricht die Baumstämme vor, von hinten weg, Matsch. Er hat ja gar nicht mitgekriegt, dass er stirbt. Und warum gucke ich so Sachen an? Weil es mir, nicht weil ich irgendwie geil bin auf so Videos, gar nicht, sondern es hilft mir, mir bewusst zu machen, wie kostbar das Leben ist. Wie schnell es vorbei sein kann in einer Sekunde. Wo Leute morgens aufstehen, frühstücken, den Tag planen und abends sind sie nicht mehr da. Und wie kostbar es ist, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich habe meinen Engeln befohlen, bei dir zu sein, damit dir nichts passiert. Wisst ihr, wie kostbar das ist? Wie kostbar das ist? Gestern habe ich gelesen, Motorradunfall bei Dreschklingen. Überholt einer, kriegt die Kurve nicht, frontal ins Auto rein, Motorrad explodiert, brennt ab, das Auto brennt ab, Typ war sofort tot. 50-jähriger Mann, wenn ich es noch richtig weiß. Denke ich mir so, ja, was, überleg dir mal, die stehen morgens auf, planen den Tag, so wie wir manchmal. Auch wir überholen manchmal dumm, stimmt's? Auch an uns fährt mal ein 40-Tonner vorbei. Auch wir stehen mal im Stau am Ende. Und du bist immer noch da. Gott bewahrt dich. Gott hält seine Hand über dir. Amen. Wir müssen uns das manchmal wirklich ins Bewusstsein holen, Leute. Damit wir es wieder zu schätzen wissen, dass Gott uns bewahrt. Dass Gott uns bewahrt. Und dass er für uns ist, nicht gegen uns. Ich lebe. Lebst du auch? Und hier heißt es doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Lebt Christus in dir? Ist es die Freude? Ich frage mich, warum so wenig Christen wirklich Freude in ihrem Leben haben. Warum so viele immer depressiv sind, traurig sind, motzig sind. Ja, es gibt Umstände, die sind herausfordernd. Auch in meinem Leben gibt es Umstände, wo ich auch mal spinne, wo ich auch mal motze. Aber dann erinnere ich mich, da war doch was. Da ist doch einer in mir, der stärker ist als der, der in der Welt ist. Da ist doch eine Bibelstelle, die sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und manchmal merke ich morgens, wenn ich aufwache, da habe ich so depressive Stimmung. Und dann denke ich mir, warum? Es ist doch eigentlich nichts. Vanessa hat es in ihrer Predigt auch erzählt. Und dann merke ich, es ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Ich kann es jetzt einfach laufen lassen. Oder ich sage Stopp. Glaubt ihr das? Vor 2 Tagen war ich Motorradfahren durch den Odenwald. Denke ich, Wetter super, Motorrad super, der Typ sieht gut aus, wo fährt. Alles schön, Landschaft wunderschön und ich habe so eine leicht depressive Stimmung. Und da habe ich gesagt, Herr, was ist denn los? Und der Heilige Geist sagt, schmeiß doch den Mist raus. Ich will immer, dass der Herr kommt mit seinem Engel und irgendwie und ich spüre etwas ganz warm. Und macht Gott ganz selten. Der sagt, schmeiß den Käse raus. Da habe ich gedacht, ja, ich schmeiß jetzt die Gefühle raus und habe ich bekannt, ich bin Kind Gottes, mir geht es gut, mir geht es wohl an Geist, Seele und Leib. Halleluja, Depression gehört mir nicht. Und ich merke, wie diese Stimmung sich weghebt, die war dann beleidigt, depressiv, weil sie gehen musste, aber je mehr die wegging, desto besser ging es mir. Und habe ich gedacht, jetzt ist gut, jetzt fahre ich wieder frei, Halleluja. Und dann kriegst du so Gedanken, ja, vielleicht ist es nicht der Wille des Herrn, dass ich heute Motorrad fahre, vielleicht muss ich das Motorrad verkaufen, vielleicht dies, vielleicht, kennt ihr den Mist? Wo du überall fragst, was, warum geht's mir gerade nicht gut? Anstatt, dass du zum Kern kommst, die Wurzel ziehst und sagst, hey, mir geht's heute gut. Es gibt keinen Grund, dass mir schlecht geht. Amen. Die Bibel sagt, ich wünsche dir, dass es dir wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Also ist es meine Entscheidung. Oder nicht? Wisst ihr, und das merke ich, wie viel Wahrheit erträgst du? Wie viel Wahrheit möchtest du hören? Möchtest du einen Pastor Thomas haben, der jeden Sonntag für dich betet, der jeden Sonntag die Hände auflegt und jeden Sonntag deinen Akku füllt? Wisst ihr, das ist niedlich. Da mache ich ein Abo bei Milupa, weil ich brauche dann viel Babymilch hier. Aber es ist nicht ein Steak. Ein Steak muss man kauen, dazu braucht man Sehne. Und es muss verdaut werden. Das Wort Gottes ist ein Steak, es ist nicht Milch. Milch ist für die Babys, das ist nicht Wort Gottes. Babys mögen Gutzi, Gutzi, Gutzi und Windeln wechseln und ganz viel Liebe. Aber mit denen kann ich nicht über das Wort diskutieren. Stimmt es? Willst du reif werden? Willst du in eine Selbstständigkeit, in eine Mündigkeit hinein? Dann musst du willig sein und sagen, Herr, ich will mehr von dir. Ich will das Wort von dir, ich will hören von dir. Da bist du am Motorradfahren und Gott redet zu dir. Da bist du am Kochen und Gott redet zu dir. Da bist du vielleicht am Bettwäsche wechseln und Gott redet zu dir. Egal, was du gerade machst, Gott redet zu dir. Er ist kein stummer Götze, er redet. Er gibt dir Antwort. Er sagt dir, was Sache ist. Amen. Und er liebt es, direkt zu dir zu reden. Wir sind nicht mehr im Alten Testament, wo wir einen Propheten brauchen. Dein Telefon ist eingebaut in dir. Amen. Du hast sogar so eine Hotline, wo free ist. Ja? So eine 0800-Nummer. Kostet dich gar nichts. Amen. Halleluja. Aber ich bin noch in der Einleitung. Johannes 20, 23. Mein Thema heute Morgen ist Vergebung, Leute. Und ich merke, dass der Heilige Geist mir immer und immer wieder an dieses Thema führt. Und ich glaube, es ist eines der ernsten Themen oder eines der ernstes Thema. Aber auch ein absolutes Vorrecht. Ich glaube, dass der Großteil der Christenheit nicht verstanden hat, was Vergebung ist. Sie haben auch nicht verstanden, wozu Vergebung da ist. Sie haben auch nicht verstanden, welch Vorrecht es ist, zu vergeben. Die Welt sagt, die Zeit heilt die Wunden. Das ist nicht wahr. Das stimmt überhaupt gar nicht. Es wächst ein wenig zu, aber du siehst immer eine Narbe. Und manchmal eitert diese Narbe. Manchmal wächst da unten drunter so wildes Fleisch. Das willst du alles nicht. Wenn Jesus heilt, ist da nicht mal mehr eine Narbe. Das ist besser wie neu. Amen. Als ich vom Himmel zurück bin, wo ich das Erlebnis mit meinem Vater hatte, habe ich gesagt, Jesus, ich brauche eine Bibelstelle, damit die Menschen mir glauben. Sagte mir Johannes 20, 23. Und ihr müsst diese Bibelstelle verstehen. Ich habe Jahre über dieser Stelle immer wieder gebetet, habe gesagt, Herr, erkläre es mir, bis Erleuchtung kam. Ja? Wenn du das geschwind so liest, denkst du, wow, das ist mein Vorrecht, ich bin der Checker. Ich kann vergeben, wenn ich will, ich brauche nicht vergeben, wenn ich will. So lesen es die meisten Christen. Der erste Teil dieser Bibelstelle ist ein Vorrecht. Der zweite Teil ist eine Warnung. Und zwar eine eindringliche Warnung. Okay? Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Das ist ein Vorrecht, Leute. Das ist so ein Vorrecht. Das haben alle anderen in dieser Welt, haben das nicht. Die haben das nicht. Wir haben ein Vorrecht, dass wir Sünden erlassen können. Stellt euch das mal vor. Wir haben die Vollmacht zu sagen, Vater, vergib ihnen, auch ich vergebe ihnen. Amen. Vater, vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen. Das ist ein absolutes Vorrecht. Wisst ihr, dass der Dalai Lama gesagt hat, wenn die Christen das verstanden hätten, hätten sie die Welt evangelisiert. Da müssen Fremde kommen aus anderen Religionen, die sagen, was ihr Christen eigentlich habt, ist der Oberhammer, aber ihr seid so blöd dazu. Das ist, was das eigentlich sagt. Welchen ihr die Sünden erlasst. Wer von euch glaubt, dass er besser ist als Gott? Keiner. Wow, sind wir hier im richtigen Club. Was glaubst du denn, wenn du bereit bist, Menschen die Sünde zu erlassen? Was denkst du denn, was der Vater im Himmel macht? Oh, jetzt bin ich aber beleidigt, Bärbel. Dein Mann, der hat gerade einem vergeben. Soll ich auch vergeben? Ich bin doch Gott. Der macht meinen Job, geht doch nicht. Glaubst du, dass Gott so drauf ist? Gott ist viel besser als wir. Er hat Vergebung erfunden. Er hat Vergebung manifestiert. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir vergeben können. Ohne Christus kannst du nicht vergeben. Es ist unmöglich, weil der Schmerz zu arg wehtut. Immer wieder habe ich Diskussionen mit Christen und immer wieder höre ich denselben Satz. Ich kann doch nicht vergeben. Dann geht's dem besser. Ich will nicht, dass es dem gut geht. Sei, du hast nichts verstanden. Du vergibst nicht um seinetwillen, dem Schuldigern, sondern um deinetwillen. Wenn du das anfängst zu begreifen, wird Vergebung immer leichter. Amen. Es ist nicht der Freibrief, dass es dem super geht. Die Bibel sagt ja, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Stell dir das mal vor, welch eine Vollmacht. Die Pharisäer regten sich über Jesus auf. Als er dies tat, als er dies praktisch umsetzte, sagte, deine Sünden sind dir vergeben, geh in Frieden. Wer ist er, dass er die Sünden vergeben kann? Nur Gott kann die Sünden vergeben. Richtig, Jungs. Aber ihr erkennt Gott nicht, weil ihr blind seid von Religion und Bitterkeit und Selbstgerechtigkeit. Richtig? Jetzt kommt, das war das Vorrecht. Jetzt kommen wir zur Warnung. Und welchen ihr sie behaltet, welchen du die Sünden bei einem anderen behältst, dem sind sie behalten. Wisst ihr, was das heißt? Du schließt das Himmelreich für ihn. Du machst die Tür im Himmel zu für ihn, für die Errettung. Seid ihr bei mir? Und ich weiß nicht, ob du in die Ewigkeit möchtest und der Vater sagt zu dir, Thomas, es sind 10 Menschen in der Hölle, weil du nicht vergeben hast. Der Vater wird dich vielleicht nicht verdammen oder keine Ahnung, vielleicht auch, ich weiß nicht, kommen wir nachher dazu. Aber möchtest du wissen, dass Menschen in der Hölle sind, weil du nicht bereit warst zum Vergeben? Gerade haben wir gehört, wie schnell man sterben kann. Wir haben die Engel Gottes. Was ist mit deiner Schwiegermutter, mit deinem Schwiegervater, mit deiner Ex, mit deinen Freunden von früher, die dir noch was schuldig sind? Weißt du, ob sie ewig leben? Ob sie 80 oder 100 werden? Dass du noch 40 Jahre Zeit hast, zum drüber nachdenken, ob ich vergebe oder nicht? Oder weißt du, ob sie heute Nacht abgerufen werden? Merkt ihr, was diese Bibelstelle tut, wenn wir sie richtig verstehen? Ich hoffe, du schläfst heute Nacht nicht. Wünsche ich dir von ganzem Herzen, wenn es da noch etwas gibt, wo du vergeben musst, wo du loslassen musst. Lieber du schläfst eine Nacht nicht und du brichst durch, wie das heute Nacht einer in die Hölle geht. Wie viel Wahrheit willst du hören? Werde dir schon zornig langsam, kribbelst in den Beinen oder knirscht mit den Zähnen schon? Oder geht's noch? Es wird noch schlimmer, ich sag's euch. Nee, es wird noch besser. Es wird noch viel besser. Merkt ihr, wie wichtig das Thema Vergebung ist? Vergebung ist nicht eine Option. Schreib dir den Satz auf, wenn du mitschreibst, auch im Internet oder sonst wo. Vergebung ist nicht eine Option, es ist ein Lebensstil. Amen. Und immer wenn du Frage hast, stimmt es, was der Thomas sagt, schau ins Leben von Jesus. Hat Jesus überlegen müssen, ob er vergibt oder nicht? Es war sein Lebensstil. Das war das, was für die Leute anziehend war. Sie kamen ständig zu ihm. Die Schlimmsten der Schlimmen kamen zu ihm. Eigentlich rennen die Schlimmsten der Schlimmen vor den Heiligen weg. Die rennen vom Pfarrer weg und vom Papst weg. Aber zu Jesus kamen sie. Ist das nicht interessant? Ist das nicht interessant, dass die in der Finsternis sitzen, das kleinste Licht ganz weit da hinten sehen? Sagen, da ist ein Licht. Oh, vielleicht gibt's Hoffnung. Vielleicht bist du auch ein Licht. Amen. Jesus war das Licht dieser Welt. Und er ist immer noch das Licht dieser Welt. Aber er ist in die Ewigkeit, damit du das Licht bist. Und glaub mir, es gibt Dinge in dieser Welt, die sind so schlimm, da komme sogar ich mit meinem Verstand an die Grenzen, wo ich sage, kann man überhaupt sowas vergeben? Ich sage dir, menschlich gibt es Sünden, die Menschen antun, anderen Menschen, die sind so schlimm, das geht gar nicht. Aber alles ist möglich dem, der da glaubt. Amen. Wenn du dem Vater mehr glaubst als dieser Verletzung oder dieser Sünde, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn nicht, wird's schwierig, wird's ganz eng. Amen. Matthäus 18 ab Vers 21. Und diese Geschichte ist eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, die mich lange, lange, lange verfolgt hat. Und alles, was ich euch heute Morgen sag, habe ich schon mit einigen Männern Gottes und auch Frauen Gottes gesprochen. Und sie sagen, nee, was, das glaube ich nicht. Aber ich komme nachher noch dazu. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Seht ihr Selbstgerechtigkeit? So, wenn man drüber nachdenkt, hey, wenn der Typ mich aufregt, hey, Lan, wie oft vergebe ich dem heute, bevor ich dem eine klatsch? Hey, weißt du, ist gute Kollege, so, weißt du, gibt mich immer Geld und macht Freude so. Ah, ich sag mal 7-mal. Hey Jesus, kommst du mal her? Ich hab Frage, Kollege, komm. 7-mal, ich hab gedacht, 7-mal ist gut. Hey Jesus, ich bin korrekter Checker oder ich hab Vergebung verstanden. Was macht Jesus? Mach mal weiter. Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Wer weiß, was da rauskommt? Super, 490, ihr seid gute Mathematik. Hä? Und jetzt sage ich dir was. Viele denken, das ist Maximum. Das ist Minimum. Das ist Minimum am Tag. Nicht im Jahr, am Tag. Also wenn ihr das jetzt versteht, Jesus hat es runtergebracht auf einen ganz kleinen Nenner, damit es auch der Petrus versteht. Und damit der andere Checker auch kapiert, weißt du. Mit anderen Worten, der Tag ist gar nicht so lang, dass du die alle unterbringst. Was Jesus hier eigentlich sagt, ist immer. Hätte er einfach immer gesagt, hätte nicht gesagt, immer ist ein bisschen, wann ist denn immer? Ist heute immer? Ist jetzt immer? Nein, sie können nachrechnen. Es hilft denen. Ist das wahr? Puh. Nächster Vers. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Machen wir weiter. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Das ist schon eine Summe. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Pass auf. In Israel war es normal, in der Antike war es normal, dass wenn du Schulden hast und die nicht zurückbezahlen kannst, es war in Deutschland übrigens auch noch so bis ins Mittelalter, dann waren deine komplette Familie musste bezahlen. Die wurden alle versklavt, bis die Schuld beglichen war. Meistens bis zum Tod. Okay? Heftig, oder? Und der Herr sagt, okay, da kann ich bezahlen. So, dann wenden wir das Gesetz an, Auge um Auge. Weiter geht's. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Klar. Ich zahle dir alles zurück, Kollege. Ich verkaufe meinen 3er BMW. Muss ich gucken, wie ich mache, aber ich gucke mal. Weiter. Da hatte der Herr Erbarmen, wow, mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Von wem spricht es hier? Wer ist dieser Knecht? Wir. Wir sind dieser Knecht. Wir haben Schuld auf uns und nicht wenig. Ja? Und wir sagen, Herr, sei mir gnädig. Das war unsere Wiedergeburt. Das ist die Wiedergeburt, die hier beschrieben ist. Wo wir auf die Knie fallen, Jesus einladen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich bin ein Sünder. Und was sagt Gott? Ich habe Erbarmen. Ich erbarme mich. Ich gebe dir Gnade. Diesem Knecht, er ließ ihn frei. Hat es Jesus mit uns gemacht? Er bezahlte alle unsere Schuld und er ließ uns frei. Frei von was? Von der Knechtschaft der Mächte dieser Welt. Du bist nicht mehr unter Satans Herrschaft, sondern du gehörst Jesus. Can't touch this. Dun, 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 dun. Ja? Der Teufel darf dich nicht mehr anfassen. Okay? So, weiter geht die Geschichte. Da ging dieser Knecht, du und ich, hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Ist das nicht schön? Voller Freude, frisch erlöst und reingewaschen mit dem Blut des Lammes, gehen wir zurück in die Welt, zu den anderen. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Also das andere, glaube ich, waren mehrere Millionen Euro, wenn ich es noch zusammenkriege, vom Silberpreis, müssen wir nochmal nachrechnen. Aber der hier war ihm 100 Silbergroschen schuldig. 100 Silbergroschen. Gegen wie viel Zentner Silber? Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Wie oft erlebt man das unter Christen? Sie gehen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Und der Herr sagt, alles vergeben, geh in Frieden. Und dann kommt der Nächste, verletzt sie, beleidigt sie, macht irgendeinen Fehler und sie zürnen Tage, Wochen lang. Die blöde Kuh, die sich einbildet, der wieder, was er wieder gesagt hat und genau das ist das Programm, was hier steht. Sie vergeben nicht, sie lassen nicht los. Er packt und würgt ihn und das tun wir mit Worten. Wir packen niemanden mehr und würgen ihn, aber wir tun das mit Worten. Ist das nicht interessant? Und er würgte und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Wow. Da fiel sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir das bezahlen. Kennt ihr das irgendwoher? Kommt einem unheimlich bekannt vor, oder? Unheimlich bekannt. Nächster Vers. Er wollte aber nicht. Er wollte aber nicht. Er hat keinen Bock drauf gehabt. Die paar Silbergroschen waren ihm sehr wertvoll. Wertvoller als das Leben dieses Menschen. Interessant, oder? Da gibt's noch einen in der Bibel. Der hat auch für 30 Silberlinge jemand verraten. Kennt ihr den? Wo das Geld mehr wert ist, das Gold mehr wert ist, das Silber mehr wert ist, als ein Menschenleben. Ging hin und warf ihn ins Gefängnis. Wisst ihr, was dieses Gefängnis ist? Unsere Worte. Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt, habe ich euch vor ein paar Monaten gepredigt, wenn ihr euch erinnert. Und habe ich gesagt, der Teufel hat wie viel Waffen gegen uns? Keine. Keine Waffe, die geschmiedet ist, und werden Waffen geschmiedet vom Teufel in der Hölle? werden was? Erfolg haben oder wird es ihnen gelingen? Das heißt, der Teufel hat keine Waffe gegen dich, auch nicht gegen mich. Aber er ist nicht doof. Wenn er mit Martin und mir, Martin sitzt immer vorne, ist mein Beispiel. Martin weiß, dass ich ihn lieb habe. Wenn er zwischen uns beiden Streit anfangen kann und wir nicht einander sofort vergeben, wird Martin rauslaufen und sagen, Thomas ist so ein Arschloch und der will Pastor sein. Und ich sage, und der Martin, immer in der zweiten Reihe sitzen, ganz wichtig, aber voll der Proll. Versteht ihr? Unsere Worte bleiben nicht unentdeckt und sie bleiben nicht ohne Wirkung. Die Dämonen kommen, nehmen diese Worte und sagen, danke. Und dann gehen sie und dann flüstern sie dir noch und so, und außerdem ist Martin ein Arschloch. Und dann sage ich, und außerdem ist Martin ein Arschloch. Und ich spreche das aus, solange ich noch denke, passiert noch nicht viel. Aber sobald ich ein Wort spreche, Worte haben Kraft. Gott schöpfte diese Welt nicht mit Gedanken, sondern mit Worten. Er schuf mit Worten, versteht ihr? Unsere Worte haben schöpferische Kraft. Sobald ich ausspreche, Martin ist ein A... Martin spürt es sofort. Er fühlt sich auf einmal schlecht, minderwertig. Ihm geht's nicht mehr gut und er weiß nicht warum. Meine Worte haben ihn verflucht. Versteht ihr? Der Teufel kann ihm gar nichts. Der kann Martin ins Ohr flüstern, du bist ein A-Punkt-Punkt. Und der Heilige Geist sagt, du bist geliebt. Was macht Martin? Ich bin geliebt, Halleluja. Ich entscheide mich für geliebt sein. Es tut mir besser. Aber meine Worte haben Macht. Versteht ihr, wie das Spiel funktioniert? Wenn ich angegriffen bin und ich binde Satan, ich binde dämonische Mächte, ich binde verschiedene Dinge, die ich trainiert bin, wo ich weiß, wenn nichts hilft, ganz zum Schluss sage ich, so, und jetzt löse ich mich von den Gebeten von Christen, die nicht vom Heiligen Geist geboren sind. Immer, in 30 Jahren, den Monat bin ich 30 Jahre gläubig. Immer, ohne Ausnahme, ist sofort Ruhe. Ist das nicht interessant? Und ich muss mich mehr wehren gegen die Gebete und Worte und Eifersüchteleien von Christen, wie je irgendwie gegen Dämonen oder gegen Satanisten. Das ist ein Verhältnis von 1:1000. Ein Dämon wegschicken, 999 christliche falsche Gebete wegschicken. Das ist heftig. Das ist Wahnsinn eigentlich, wenn man in der Tiefe drüber nachdenkt. Fühlt ihr euch erwischt? Macht nichts, ist gut. Wenn du heute Nacht nicht schläfst und einen freisprichst von seiner Schuld, hast du gewonnen. Der Himmel macht eine Party und die Hölle hat Depressionsseminar. Meistens ist es andersrum. Im Himmel sind sie traurig, weil wir nicht vergeben, und in der Hölle ist Party, weil wir bitter sind. Ist das wahr? Aber ich hoffe, dass sich's ändert. Und der Schlüssel, das Ziel, wo ich mit euch als Gemeinde hin will, ist, dass ihr gar nicht mehr verletzbar seid. Dass ihr den geistlichen Teflonanzug anhabt, wo ihr euch entschieden habt, grundsätzlich entschieden habt, ich vergebe jedem, egal wer kommt. Das funktioniert, Leute. Wenn es nicht möglich wäre, hätte Jesus das nicht leben können. Jesus hat jedem, bevor er gesündigt hat, schon vergeben. Er hängt am Kreuz mit den Armen offen. Nicht so, du kommst schon nicht rein. Der war so. Und in der Mitte vom Kreuz, hab's euch schon oft gesagt, wo die Horizontale, das Irdische, die Vertikale, das Himmlische trifft. Genau an diesem Kreuz. Es war kein Zufall, dass es ein Kreuz war. Es war alles Gottes Plan. Es ist ein Plus. Dein Minus wird zum Plus mit Jesus. Da hing Jesus. Und da ist die Vergebung. Und er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch wenn sie gewusst hätten, was sie tun, hätte er auch gesagt, Vater, vergib ihnen trotzdem. Amen. Ich habe euch vor ein paar Wochen gesagt, kein Gebet, was Jesus betet, wird der Vater ihm jemals ausschlagen. Nicht eins wird der Vater sagen, Jesus, tut mir leid, bin ich nicht einer Meinung mit dir. Wird es nie geben. Wenn du denkst, wie der Vater denkt, wie denkt der Vater? Denn allzu sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist, wie der Vater denkt. In Habakuk steht, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass jeder sich bekehrt von seinen bösen Wegen. Wenn Gott so denkt, glaubst du, er hat da Mühe, deine Gebete zu erhören, wenn du so betest in diese Richtung? Wenn du natürlich betest und sagst, Herr, danke, dass ich errettet bin, aber die blöde Marion, oh, die kann ja nicht mal Kaffee kochen, der schmeckt immer schlecht. Glaubst du, dass Gott dann sagt, ja, Halleluja, das gefällt mir? Nee, überhaupt gar nicht. Du hast die Baustelle, nicht die Marion, nicht der Martin. Amen. Darf ich weitermachen oder ist schon zu viel? Es wird noch heftiger. Nächster Vers. Als aber seine Mitknechte das sahen. Welche Mitknechte sind es? Die Engel. Das sind deine Mitknechte. In der Offenbarung liest es, als Johannes den Engel sah, fiel er auf die Knie, wollte ihn anbeten. Sagt der Engel zu ihm, tu es nicht. Ich bin deiner und deiner Brüder Mitknecht. Okay? Als aber die Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten es dem Herrn alles vor. Sie gingen in den Himmel und sagten, Vater, schau dir das Spiel an. Er ist nicht bereit zu vergeben, was sich begeben hatte. Jetzt pass auf, was jetzt passiert. Nächster Vers. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Weiter. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Seht ihr wieder Saat und Ernte? Es gibt keine Extrawurst im Reich Gottes. Ich treffe immer wieder auf Christen und das schockiert mich. Das geht mir durch Mark und Bein. Ja, meine Mutter, der vergebe ich nicht. Ja, mein Vater, dem vergebe ich nicht. Ist nicht die Frage. Schon wieder, Christen haben nicht verstanden, Vergebung ist was? Keine Option. Gott fragt dich nicht, ob du willst oder nicht. Du hast keine Chance, außer zu vergeben. Es gibt keinen anderen Weg, außer zu vergeben. Punkt. Und wenn das gepredigt würde, mehr und öfters und überall, hätten wir nicht den Mist, den wir haben. Glaubt ihr das? Ich weiß, dass das heftig ist, das geht an die Substanz. Als ich angefangen habe, das zu predigen, vor 5, 6 Jahren, da hat Gott hier, der Teufel hat hier Menschen in dieser Gemeinde benutzt, um mir so sehr weh zu tun. So sehr, so viel Verrat, so viel Verleumdung, so viel Hinterfotzigkeiten habe ich noch nie erlebt in der Welt, wie das, was ich hier erlebt hatte. Und ich war am Ende mit meiner Kraft. Und dann höre ich, wie der Teufel sagt, und hältst jetzt die Schnauze mit deiner Vergebungsbotschaft? Ich habe ihn reden hören, wie wenn er nebendran steht. Hältst jetzt endlich die Schnauze mit deiner Vergebungsbotschaft? Und ich sage euch, das war dünner als ein Blatt Papier, die Entscheidung an diesem Tag, in dieser Stunde. Es war dünner wie ein Blatt Papier. Ich wusste nicht, wie ich mich entscheide. Ich war so kaputt und verletzt, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich wünsche denen wirklich alles an die Gurgel. Und dann habe ich mich besonnen. Ich sage, ich muss meine eigenen Predigten anhören. Nicht meine Predigt, sondern die Botschaft Gottes. Und ich habe mich besonnen in diese Dinge und habe sie rausgekramt und angehört und mich beschäftigt mit. Und es ist mir klar geworden, ja, ich habe keine Option. Ich kann nicht vergeben. Kann ich schon. Aber ich habe ein Mordsproblem, das zeige ich euch nachher. Und Gott sei Dank, durch die Gnade Gottes habe ich geschafft zu vergeben. Diesen Leuten. Wisst ihr, wenn einer von draußen sagt, du bist ein X oder ein Y, macht nichts mit dir. Mit mir macht es nichts. Wenn aber deine Freunde, deine sogenannten Freunde, deine Mitarbeiter, Thomas, egal was passiert, wir stehen zu dir. Ich werde heute Nacht für dich sterben. Und dann hörst du den Hahn dreimal krähen. Dann weißt du, was Verrat ist. Dann weißt du, was ein Schmerz ist. Ich weiß noch, ich war in der Küche gestanden. Ich war so kaputt. Ich habe gesagt, Jesus, ich kann heute nicht predigen. Ich bin am Arsch. Im wahrsten Sinne, ich war ein Schluck Wasser. Dann sagt der Herr zu mir, Thomas, regst du dich auf? Über was regst du dich auf? Das sind dann so Momente, wo ich Jesus reden höre, mit mir in der Küche. Aber das checke ich dann im Moment gar nicht, weil ich völlig durch den Wind bin. Manchmal wünsche ich mir, Herr, red doch mal mit so einer klaren Stimme. Ja, das passiert dann aber nie. Immer nur, wenn ich so völlig durch den Wind bin. Da brauche ich es wahrscheinlich. Dann sagt der Herr zu mir, weißt du, Thomas, mich haben sie auch verraten. Haben sie dich alle verlassen? Habe ich gesagt, ja, Herr. Mich haben sie auch verlassen, hat der Herr gesagt. Boah. Da jetzt aber Tränchen kullern sehen können beim Thomas in der Küche. Und dann musst du hier raus und predigen und bist völlig wie ein Schluck Wasser. Aber da stirbt was in dir ab, was gut ist. Stolz. Einen Demütigen kann man nicht verletzen, das geht gar nicht. Einen demütigen Menschen kannst du nicht verletzen. Wenn jemand demütig ist, da gehst du hin und sagst, hey du Volldepp, danke Herr. Wie, danke Herr, du bist ein Arschloch. Danke Sir. Und Kannst du 100 Mal wiederholen. Immer bleibt er freundlich und da wirst du ganz wuschig. Also, kapiert er es nicht, dass ich ihn beleidigen will? Nein, du kannst nicht, weil er demütig ist. Ein Stolzen. Den brauchst du nur angucken. Ob das in der Mafia ist oder bei den Rockern oder in der Diskothek, wo 10 junge Kerls sind, die halbstarken. Den rempelst du ein bisschen mit der Schulter an, weil du nicht durchkommst. Hey Alter, was rempelst du mich an? Gleich so. Kennt ihr das? Stolz ist aufbrausend. Stolz will keiner, braucht keiner. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen gibt er Gnade. Hättest du dich nicht erbarmen sollen? Mitgefühl zeigen. Weiter. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern. Die Peiniger sind Dämonen, Mächte der Finsternis. Manche Menschen leben seit Jahren unter der Knechtschaft von Dämonen. Und Gott lässt es zu. Ich war 2 Jahre unter der Macht von Dämonen, weil ich nicht vergeben habe. Ich habe gebetet und geschrien und gebetet und geschrien. Ich habe gebunden und nichts hat geholfen. Ich bin zum Punkt gekommen und habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ich weiß doch, ich habe Macht über den Teufel. Warum geht er nicht? Bis ich dann verstanden habe, dass Gott die in mein Leben geschickt hat, weil ich nicht bereit war, meine Knie zu beugen. Und dann, als ich es tat, in einem Nu waren sie weg. Versteht ihr, warum Gott es zulässt? Römer 8, Vers 28. Alles muss uns zum Besten dienen. Auch diese Zeiten. Oder gerade diese Zeiten. Wisst ihr, der hat mir gerade während dem Lobpreis gesagt, Thomas, was du hier lehrst, ist nicht Volksschule. Das ist nicht bildende Kunst. Wir malen eine Palme und ein paar Vögelchen und so. Hier ist Oberstufe. Hier ist echt, das ist fast Uniniveau hier. Und ich weiß, manchmal fällt es mir schwer, wenn neue kommen, die müssen ganz schnell mitkommen. Weil ich kann nicht zurück, ich muss weiterfahren, das, was der Heilige Geist mit mir hier tut. Und ich weiß, immer wieder kriege ich dieselbe Prophetie, wenn ich sage, Herr, warum sind hier so wenig Leute? Und immer wieder kommen Leute und sagen, ich soll dir ein Wort sagen vom Herrn, Thomas. Sag, ja, was denn? Ja, die Leute wollen das nicht hören, was du predigst. Das ist zu herausfordernd. Das ist zu viel Wahrheit. Für sie natürlich nicht. Für sie ist der, guck mal, der Spinner da vorne, der soll mich unterhalten. Ich habe die ganze Woche hart gearbeitet, mühe mich morgens hierher, hätte auch ausschlafen können. Und dann knüppelt er mich da zusammen sonntagmorgens. Gehe ich hier raus, geht's mir nicht gut. Knüppel ich dich zusammen? Warum geht's dir nicht gut? Weil ich blöd bin? Nein, weil es genau die Stelle trifft, die der Heilige Geist treffen will. Stimmt es? Weißt du, wenn du einen fauligen Zahn hast, ist das Beste, der Zahnarzt zieht ihn. Wir können uns aber auch im Brüderrat treffen, drüber beten und dich streicheln alle 2 Stunden lang. Können dir die Füße waschen. Wir können dich trösten. Wir können dir neue Kleider schenken. Es tut aber immer noch an dem Zahn weh. Der Heilige Geist sagt, nimm die Zange, zieh den Zahn. Oh, das tut aber weh. Jo, aber dann wird's gut. Es tut erst weh und dann wird's gut. Wahrheit tut weh und dann macht sie frei. Wow, ihr seid gut. Und hier heißt es, dass derjenige eigentlich, die Bibelstelle ist knallhart, in die Hölle geworfen wird. In der Hölle musst du bezahlen, bis alles bezahlt ist. Weiter. Nächster Vers. Und jetzt pass auf, was hier steht. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun. An wem? An uns. Wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. Ein jeder seinem Bruder. Und ja, habe ich ganz viel Diskussionen mit Pastoren, die sagen, das nehme ich nicht an, das stimmt nicht. Und sag, hier steht Bruder. Wenn ich einen Bruder habe, dann nur, weil er denselben Vater hat. Also geht's hier um Christen. Ist das richtig? Es geht nicht um Leute in der Welt, sondern hier geht's, wer als Christ einem Christ nicht vergibt, dem kann der Vater nicht mehr vergeben. Seht ihr, wie krass das ist? Wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns nicht vergeben. Glaubt ihr mir das oder nicht? Da diskutiere ich mit Pastoren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die sagen, das ist falsche Lehre, das nehme ich nicht an. Aber hier steht's doch, ich habe es doch nicht geschrieben. Jesus erzählt es. Er sagt, wenn ihr nicht vergebt, kann ich euch nicht vergeben. Und ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, und ich sage das wirklich nicht aus Leichtfertigkeit, sondern ich sage, man kann seine Errettung verlieren. Ich habe das nie geglaubt. Seit 2, 3 Jahren glaube ich das, dass man seine Errettung verlieren kann. Nämlich dann, wenn man nicht bereit ist zu vergeben. Und ich rede nicht von Kleinigkeiten, Leute. Ich rede nicht von Dingen, wo wir uns zwei jetzt vielleicht heute gezofft haben und dann gehst du raus, wirst vom 40-Tonner überfahren. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede davon, wo Christen über 10, 20, 30, 2 Jahre, ein halbes Jahr, keine Ahnung wie lang, aber über einen längeren Zeitraum oder sich grundsätzlich entschieden haben, ich vergebe nicht. Nein. Wo sie, versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht um Pillepalle. Oder wo du im Prozess drin bist und sagst, ja, ich will meinem Vater vergeben, der hat mich missbraucht als Mädchen. Ich will ihm vergeben, aber es fällt mir so schwer. Sag Gott, alles gut. Wir arbeiten es miteinander durch. Und wenn es 10 Jahre dauert, sag Gott, kriegst du von mir 10 Jahre. Aber du willst. Aber wenn du sagst, hey, ich will nicht. Versteht ihr? Nochmal, Vergebung ist keine Option. Das müsst ihr verstanden haben. Ich weiß, dass manche Dinge schlimm sind und es gibt die allerschlimmsten Dinge da draußen, wo ich weiß, das ist echt ein harter Brocken, da zu vergeben. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Hier steht nicht, wenn du missbraucht worden bist, dann ist es die Ausnahme. Wenn du betrogen worden bist, wenn du geschieden bist, wenn du dies bist, wenn du das bist, dann ist es die Ausnahme. Steht hier nicht. Hier steht, welchen ihr die Schulden belastet, denen sind sie belassen. Oder die haben sie noch. Versteht ihr? Nochmal die Frage. Ich weiß, manche von euch haben auch schlimme Sachen erlebt. Wie keine Antwort, keine Fingers. Nur zum Nachdenken. Möchtest du am Ende deiner Tage in die Ewigkeit und sagen, Halleluja, der und der ist nicht im Himmel, der kommt, der ist in der Hölle. Super, ich freue mich. Möchtest du so in die Ewigkeit? Ich glaube, keiner von uns. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, der Vater will vergeben, aber du willst nicht. Dann stehst du dem Vater im Wege und nicht die Sünde. Die Sünde hat Jesus bezahlt. Ist das wahr? Seht ihr, wie krass das ist? Ist das heftig? Das ist sehr heftig. Und ich sage euch nochmal was. Merkt ihr das? Du kannst nicht vergeben. Du kannst nicht. Aber mit Christus kannst du alles. Er macht's ganz leicht. Wenn du ganz nah bei Jesus bist, ich meine wirklich richtig nah an deinem Herzen, kannst du nicht vergeben. Vergebung fällt immer leichter, je näher du bei Jesus bist. Je weiter du weg bist, desto härter wird's. Und je länger, wo du mit der Vergebung wartest, ich rede von Christen jetzt, nicht von Leuten in der Welt, ich rede von Christen. Je länger du wartest mit dem Vergebungsprozess, desto schwieriger wird's. Desto mehr manifestiert es sich. Die Bibel nennt es die Wurzel der Bitterkeit. Reiße sie am selben Tag raus, wo du sie siehst. Weil die wächst sehr schnell. Und manche haben einen Riesenbusch und manche vielleicht sogar schon einen Riesenwald an Unkraut. Aber es ist nichts unmöglich. Auch das ist für Gott nicht unmöglich, wenn du willst. Amen. Ich glaube, die größte Not, die Christen in ihrem Leben haben, sei es finanzielle Not, sei es Krankheit, sei es Bitterkeit, sei es Unzufriedenheit, ist wegen Unvergebenheit. Das ist die größte Waffe, die der Teufel hat. Seid ihr bei mir heute Morgen? Ich weiß, es ist heftig, es fordert euch heraus, es ist warm. Aber wenn ihr es verstanden habt, wird es euch freisetzen, wenn nicht nochmal was. Amen. Und wenn du schlau bist und es jemand gibt in deinem Leben, der dir immer wieder aufs Neue wehtut, dann geh in den Prozess zu vergeben, bis du auf Null bist, bis das Konto bezahlt ist, auf Null. Auf Null bist du, wenn du merkst, es tut nicht mehr weh. Dann bist du auf Null. Und jetzt musst du schlau sein. Jetzt gehst du einen Schritt voraus. Du bist nicht mehr im Reagieren, sondern im Agieren. Du gehst einen Schritt voraus, sagst, Herr, ich danke dir, ich vergebe jetzt der Frau so und so, dem Herrn so und so, vergebe ich jetzt schon im Voraus. Ich vergebe meinem Chef, meiner Schwiegermutter, was auch immer. Ich vergebe jetzt schon die nächste Verletzung, die kommt. Und dann kommt die Verletzung und die Verletzung tut nimmer weh. Ist gar keine Verletzung mehr. Ist nur noch ein kleines Übel. Und der Teufel regt sich auf und sagt, das, ich konnte immer so schön auf dem Thomas spielen. Ja, der Teufel spielt auf manche Menschen, macht mit ihnen, was er will. Er spielt seine Melodie. Spiel mir das Lied vom Tod. Ist das wahr? Und wenn du aber den Stecker ziehst, bupp, und er macht dann, haut in die Tasten und sagt, da kommt ja gar nichts mehr. Ja, von dir kommt nichts mehr zurück. Keine Bitterkeit, kein Zorn. Du hast ein Lächeln und sagst, Halleluja, danke Jesus, ich bin frei. Und auf einmal funktioniert das Spiel nicht mehr. Ich sage Christen immer und immer wieder, sobald du den Ball zurückspielst, bist du im Spiel. Die kapieren das nicht. Neulich wieder jemand. Ja, Thomas, soll ich da eine E-Mail drauf antworten? Sei, mach doch gar nichts. Nee, ich schreibe eine E-Mail. Sei, dann bist du im Spiel. Reagiere gar nicht. Vergib, lass los, mach nichts. Ja, aber ich muss doch was machen. Sei, wo steht es? Ja, ich schreibe jetzt nur eine E-Mail zurück. Kapierst du es nicht? Sobald du zurückschreibst, bist du im Spiel. Und der Teufel spielt wieder zurück, ist doch ganz klar. Und wenn du die erste E-Mail nicht beantwortest, fällt es dir leichter, wenn die zweite zurückkommt. Die wird nämlich heftiger wie die erste. Das macht dich noch zorniger. Aber jetzt schreibe ich aber mal wirklich, was ich denke. Na, hast Spaß. Das Spiel wird gut. Verlängerung und Elfmeterschießen. Oh Mann. Wisst ihr, dass ich heute hierher gefahren bin, ohne eine Predigt? Ich sage, Gott, mach doch, was du willst. Ist doch mir wurscht. Bis 10 vor habe ich noch gesessen. Ich sag, gibt's heute nichts oder was? Und dann schaltet der Schalter ein und dann schreibe ich einfach und dann pluppert's und dann sprudelt's. Dann muss ich die Bibelstellen suchen, weil manchmal weiß ich auch nicht, wo die stehen. Aber merkt ihr, was hier geht? Ich beweise euch das noch mehr, dass der Vater uns nicht vergeben kann, wenn wir nicht vergeben. Markus 11, 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Seht ihr das? Der Vater will nicht, dass du ins Gebet kommst, wenn du noch was hast gegen jemand. Seid ihr bei mir? Es stinkt. Es ist wie wenn du dein Essen auf Rädern mitbringst. Das ist eine braune Mülltonne. Nennt sich Biomüll. Das ist für manche Essen auf Rädern. Ziehen sie den ganzen Tag hinterher und jeder sagt, das willst du noch essen. Im Geist ist das dasselbe. Ich will nicht fauliche Dinge, verrottete Dinge vom Teufel essen. Amen. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Jetzt kommt der Schlüssel. Lies, was hier steht. Nicht, ich hab's erfunden. Damit auch euer Vater im Himmel vergebe eure Übertretungen. Erzähle ich euch Mist oder stimmt's? Wenn du nicht vergibst, was kann der Vater nicht? Er kann dir nicht vergeben. Es wäre ungerecht. Warum soll er dir vergeben, wenn du nicht vergibst? Die Christenheit, die allermeisten denken, das ist eine Option. Ich muss nicht vergeben. Vater, vergib mir, aber dem vergebe ich nicht. Ein Kind würde das verstehen. Wisst ihr, wie viele Christen über Jahrzehnte in Bitterkeit leben? In Bitterkeit? In wirklicher Bitterkeit? Schlimm, schlimm, schlimm. Ich sage euch, wo die Wurzel ist. Unvergebenheit. Unvergebenheit zieht alle Mücken des Feindes an. Ein anderer Name für den Teufel ist Beelzebul, der Herr der Fliegen. Wenn da ein Häufchen liegt, das kann ganz frisch sein, 2 Sekunden alt. Du wirst staunen, wie schnell die Fliegen da sind. Du kannst ein Wort der Bitterkeit sprechen, du wirst dich wundern, wie schnell die Mächte der Finsternis da sind. Ist das wahr? Ertragt ihr noch ein bisschen was? Lukas 17, Vers 4. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und er 7-mal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Auch da, wenn einer kommt und sagt, es tut mir leid, und dann macht er kurz drauf dasselbe wieder, kannst du nicht sagen, Junge, also 1-mal am Tag reicht, das ist Schluss. Merkt ihr, wie extrem das ist? Wie extrem Gott dieses Thema handhabt? Da gibt's kein Dazwischen. Es gibt auch kein Vielleicht oder ein Jein, gibt's bei Gott nicht. Epheser 4, 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ja, das ist eine Option. Das kann ich, das muss ich nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn ich Lust hab, schon, wenn ich nicht. Meint ihr, das ist so gemeint? Guck mal, auch hier ist wieder ein Schlüssel. Wenn du freundlich und herzlich bist, fällt dir Vergebung nicht schwer. Wenn du bitter bist und mürrisch, da hast du ein Problem, da hast du eine Riesenbaustelle. Die kleinste Kleinigkeit regt dich auf. Ja? Und das Interessante ist, dass Leute, die nicht vergeben, die ziehen die Bitterkeit an. In einem Ausmaß, das ist krass. Und die werden mit sich selber unzufrieden, weil sie sich selber nicht lieben können, weil sie den Nächsten nicht lieben können. Versteht ihr? Wir haben ja schon Frauen gehabt, die sind reingekommen, waren beim Friseur und du sagst ihnen, oh, was beim Friseur, sieht toll aus. Ja, soll es heißen, dass ich vorher scheiße aussehen habe oder was? Und du stehst so da sonntagmorgens, der Winter, Alter Falter. Und du denkst so, hä? Ich mache ein Kompliment und kriege einen Arschtritt dafür. Ja, aber du bist nicht das Problem. Dein Kompliment ist nicht das Problem. Auf was von Boden das fällt, ist das Problem. Ist das wahr? Wenn ein Boden voller Donner ist und da stampft einer, was werden hochfliegen? Donnen. Und du wirst sie spüren und denkst dir, holla, was ist denn da los? Oder du machst ein Kompliment, jemand mit schönen Kleidern, heute siehst du aber schick aus. Ja, ist das, dass ich sonst rumlaufe im Bauer? Alles schon erlebt, wirklich. Und dann merkst du, aha, 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 okay. Es sind noch einige wunde Stellen. Gott hat mir mal ein Bild gegeben. Ich liebe dieses Bild, weil es mir immer wieder hilft, Menschen zu verstehen. Wenn ich jetzt der Marion, gib mal deinen Arm, so da drauf drück, passiert was? Passiert gar nichts. Wenn aber Marion gestürzt ist und das ist alles wund hier und ich komme auch nur in die Nähe, dann macht die Marion Aua. Und ich sag, hey, letzte Woche war doch alles okay, warum schreit sie denn jetzt? Versteht ihr? Selbe Berührung. Und so ist es in der Seele. Wenn die Seele okay ist, nix, ist die Seele wund, kriegten die alles, die kleinste Berührung macht, aua, sag mal, spinnst du, das tut weh. Es hilft mir, Menschen zu verstehen. Da merke ich, aha, die sind wund, da ist wieder irgendwas. Und alles nur feststellen, nicht verdammen. Nichts davon, was ich euch sage, ist verdammend. Okay, Kolosser 3,13. Sind zu der einen Stelle, in Matthäus sind es jetzt noch 4 Stellen, wo du das nochmal siehst mit der Vergebung, wie wichtig das ist. Und es ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Merkt ihr, was die Gesinnung sein muss? Ah, oh, Herr, ja, die ist heute nicht gut drauf, hat mich gerade angemacht wegen der Frisur, wegen den Klamotten. Aber Herr, vergib ihr, du hast sie lieb und heil sie. Das ist, wie Jesus will, dass du reagierst. Menschlich, unmöglich, sage ich dir. Weil wir alle unseren Stolz haben. Fällt der blöde Kuh ein? Bärbel, stell mal vor, wie die Gott. Passiert mir manchmal auch noch. Dann ist immer so, wie wenn ich irgendwie so merke, wie wenn ich so im Spiegelzimmer bin, denk, was ist denn das für ein Gnom, der da rumhüpft? Bis ich merke, das bin ich ja selber. Der sieht aber nicht freundlich aus. So will ich aber nicht aussehen. Amen. Ich will freundlich sein. Das ist eine Baustelle. Aber Gott hilft uns, freundlich zu sein. Halleluja. Unvergebenheit zieht Bitterkeit an. Und Bitterkeit hält dich ab von der Anbetung und vom Lobpreis. Merkt ihr das? Wenn dir schwerfällt, anzubeten und Gott zu loben und zu preisen, dann ist mit Sicherheit irgendwo Bitterkeit in deinem Herzen. Ich merke das immer an Leuten. Ich werde nicht müde, Leute hier herauszufordern, wenn sie sitzen. Ich möchte, dass du dich unwohl fühlst, wenn du hier sitzt. Ich war in mehreren Gemeinden, und wenn man ab und zu mal sitzt, ist das kein Problem. Versteht mich richtig. Ich war in ein paar Gemeinden von einmal, nicht weit weg von hier, 300 Leute, Gottesdienst. Wow, dachte ich, gigantisch. Super Lobpreisteam. Die haben geübt, ich war viel zu früh da. Aber ja, boah, Salbung, cool, jedes Haar sucht einen Stehplatz. Dachte ich, es wird gut. Von 300 Leuten standen vielleicht 30, 10%. Und die haben sich auch so nach und nach, nach dem dritten, vierten Lied hingesetzt. Und da habe ich gemerkt, hier ist eine Atmosphäre, die den König nicht ehrt. Vielleicht willentlich, vielleicht unwillentlich, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Aber ich habe gemerkt, hey, jeder Geschäftsführer, jeder König dieser Welt, stehen die Leute auf, wenn der reinkommt. Da bleibt keiner sitzen. Warum sitzen wir, wenn man nicht mal eine Stunde anbeten können? Das sagen manche Leute mir, ja, ich kann nicht eine Stunde stehen. Ich bin um 9 da und gehe um 2, manchmal um 3 nach Hause. Vom 9 bis um 3 stehe ich. Wenn ich das aushalte, dann wirst doch du eine Stunde schaffen zu stehen und den Herrn anzubeten. Heute war es nur eine Dreiviertelstunde. Stimmt das? Und ich sage nichts, wenn man mal sitzt. Alles gut. Aber wenn, wisst ihr, das ist so ansteckend. Man merkt das. Das ist wie so ein Müllsack. Du stellst heute Abend einen blauen Müllsack an die Straßenecke, morgen früh wunderst dich, der hat Kinder gekriegt. Die haben sich über Nacht vermehrt. Und eine Couch kam noch dazu und ein Tisch und eine alte Küche und du wunderst dich, denkst, wow. Wisst ihr, in der Gemeinde ist es auch so. Ich möchte hier, dass hier eine Lobpreisatmosphäre ist, dass Jesus sich wohlfühlt und das ist ja auch da. Und wenn dann 1, 2 sitzen, kein Problem. Wenn aber der Großteil sitzt, dann setzen sich die anderen auch ganz schnell. Der Mensch ist ein Herdenvieh, wisst ihr das? Wenn aber ihr steht und mit, deswegen stehe ich mich immer vorne hin und ich hebe meine Hände und ich lobe und ich preise. Denn in, genau in dieser Gemeinde habe ich beobachtet, wie dauernd Leute zum Pastor vorkamen. Der stand da und ständig kamen Leute, haben ihn vollgequatscht während dem Lobpreis. Dann hat er was unterschrieben, dann haben sie wieder irgendwas weggetragen und habe ich gedacht, wenn er nicht anbetet, warum sollen die Leute anbeten? Stimmt es? Wenn ein Vater daheim sitzt beim Essen und Schmatz und im ganzen Bad ist die Speisekarte, dann darfst du dich doch nicht wundern, wenn die Kinder da sitzen. Und wenn du im Restaurant sitzt, da weißt du genau, wie die zu Hause essen. Manche sind anständig und andere, da ist alles auf dem Boden. Da kannst du Schlittschuh fahren beim Vorbeilaufen. Ja? Warum? Weil sie es daheim auch dürfen. So wie du es antrainierst, so machst du es. Und deine Kinder gucken es ab. Ist das richtig? Und wenn ich hier der Oberpapa bin, dann... Ihr versteht, oder? Halleluja. Bitterkeit bringt Gebetslosigkeit. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ich merke es bei mir selber. Alles, was ich euch sage, merke ich an mir selber. Wenn ich bitter bin, das passiert mir manchmal auch noch. Bin ja nicht perfekt, nur weil ich es predige. Wenn ich bitter werde, habe ich keine Lust zum Beten. Laufe ich nur rum, bin mürrisch, bin mit mir unzufrieden, alles nervt mich, Fernsehprogramm kacke, die Alte ist wieder blöd, alles sind blöd, merke aber nicht, dass ich das schwarze Loch bin, die ganze Freude saugt. Weg. Weg. Bringt aber nichts. Vergebung macht dich frei. Und wenn du merkst, wie gut es tut, wenn du merkst und feststellst, was Vergebung mit dir macht, dass es dich frei macht wie nichts anderes. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil ich gekommen bin, weil ich gesalbt bin, Gefangene zu befreien. Und der Herr hat mir mal ein Bild gegeben und gesagt, weißt du, Thomas, ich komme und alle Menschen sitzen in einer Zelle drin, in einer, wie so im Westernfilm mit so Stäben, wisst ihr, so Eisengitter. Und Jesus ist gekommen und hat aufgeschlossen. Mach die Tür auf. Aber rausgehen musst du selber. Du kannst von neuem geboren sein, du kannst Jesus kennengelernt haben und trotzdem bist du nicht bereit zum Vergeben. Jesus sagt dir, der Weg ist offen, komm raus, komm zu mir. Wo ich bin, ist komm. Und du sagst, nee, meine Zelle habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe mich hier eingerichtet. Ich finde es gut, dass die Türe auf ist. Ich könnte, wenn ich wollte, aber wollte ich nicht. Nein. Jesus ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Und wenn du frei bist, kannst du Gefangene befreien. Wenn du voller Bitterkeit bist, wie willst du einen anderen Bitteren befreien? Geht nicht. Nur der draußen ist, außerhalb der Zelle, kann dich rausrufen. Und Jesus möchte, dass wir frei sind von Bitterkeit, damit wir Menschen rausführen aus der Bitterkeit. Ich bin überzeugt, dass weit über 90% der Krankheiten, körperliche Krankheiten, die Menschen haben, haben zu tun mit Unvergebenheit. Ich bin überzeugt davon. Leberschäden. Kennt ihr den Spruch? Ist eine Laus über die Leber gelaufen. Rückenschmerzen. Ganz oft, weil Leute Lasten mit sich rumtragen, ihr ganzes Leben und die nicht ablegen. Knieschmerzen. Kopfweh, Migräne. Hart wie ein Kieselstein, sagt die Bibel. Unvergeben. Die Gott widerstreben alle Zeit. Harte Stirne. Knie, die nicht ihre Knie beugen. Ganz viele solche Dinge haben zu tun. Magen-Darm-Probleme. Alles Unvergebenheit, Leute. Ein Großteil der Krankenhäuser wären leer, wenn die das verstehen würden. Und angefangen in der Gemeinde. Manchmal ist der Schritt von Magenschmerzen und Magengeschwüre nicht die Operation, sondern die Vergebung. Glaubt ihr das? Weil Bitterkeit macht was in dir. Mittlerweile ist das wissenschaftlich bewiesen. Ich habe es gesehen im Fernsehen, wo sie Studenten haben lachen lassen und haben ihre Zunge, den pH-Wert auf der Zunge gemessen, war neutral. Dann haben sie Studenten willkürlich ausgesucht, haben sie schimpfen lassen und über irgendwas sich richtig aufregen. Dann haben sie den pH-Wert auf der Zunge gemessen, das war Säure. Was? Der Körper reagiert auf die Worte. Der Körper reagiert auf das, was wir sprechen. Das ist so, Leute. Und wenn du gut drauf bist, geht's deinem Körper gut. Das fließt von deinem Geist in die Seele und von der Seele in den Körper. Das ist so, wie wir gebaut sind, wie Gott uns gemacht hat. Geht's deinem Geist gut, geht es durch die Seele in den Körper. Vor deiner Wiedergeburt hat die Seele geherrscht. Jetzt herrscht der Geist, er sollte herrschen. Das ist ein Austausch, das muss die Seele erstmal lernen, dass sie nicht mehr die Chefin ist, sondern dass der Geist jetzt der Chef ist. Ja? Seele ist Wille, Verstand, Gefühle. Nicht alles, was der Geist Gottes will, willst du. Die Bibel ist voll von Leuten, die erstmal mit Gott diskutiert haben. Die Seele, selbst bei Jesus ging es um Garten Gethsemane. Herr, wenn es möglich ist, lass den Kelch vorübergehen. Er wusste, dass er geboren wurde, um zu sterben. Jetzt ist der Tag da und die Stunde. Und er sagt, seine Seele war in Todesangst und sagt, wenn es möglich ist, nimm das weg. Und dann kommt der Geist ins Spiel. Ich glaube, dass der Heilige Geist ihm sagt, Jesus, hör nicht auf deine Seele, hör auf deinen Geist. Und dann betet er sofort das Gegenteil. Aber nicht mein Wille geschehe, nicht meiner Seele ihren Wille, sondern dein Wille geschehe. Amen. Und das müssen wir uns ganz oft bewusst machen, dass wenn Dinge da sind aus unserer Seele, die seelisch sind, dass wir vergreifen, warum ich diese Dinge sag. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Das wirst du in der Landeskirche nicht gelehrt. Das wirst du auch in den meisten freikirchlichen Gemeinden nicht gelehrt. Aber das ist der Durchbruch zum Erfolg für dein Leben. Du machst dein Leben erfolgreich, indem du anfängst, im Geist zu herrschen und im Geist zu wandeln. Amen. Und dann fügt sich alles danach. Die Seele ist eine furchtbare Herrin, aber eine wunderbare Dienerin. Und die muss in das Dienen kommen. Das wäre ein Hund, den du aus dem Tierheim holst und der hat nur Prügel gekriegt. Sobald du dich dem näherst, knurrt er. Dann beißt er. Der will dich nicht als Herrchen. Er hat Angst vor dir. Er hat Panik. Er beißt dich. Er knurrt. Und dann langsam kriegt er Vertrauen und dann merkt er, der will ja gar nichts. Geht immer übers Füttern. Und dann so nach und nach. Und dann merkt er, hey, ich habe ein neues Herrchen. Oh, das ist eigentlich gut, dass ich ein neues Herrchen habe. Ist das wahr? So ein wilder Streuner. Und so ist deine Seele. Die knurrt erstmal, die dreht erstmal am Rad und sagt, das war alles immer geregelt, jetzt kommt der Geist dazu, was soll das? Den hat keiner gebraucht. Wisst ihr, das ist das Problem, was viele Christen haben. Ich habe vor 15 Jahren einen Mann betreut, der war in der Psychiatrie in Mainzberg. Da komme ich da rein, die Ärzte völlig unfreundlich zu mir. Und die Betreuer auch alle, voll unmöglich zu mir. Damals war ich Co-Pastor in der Gemeinde. Denke ich, was ist denn hier los, hä? Haben die auch einen an der Waffel? Ich war da noch nie, es war das erste Mal. Und irgendwann komme ich mit so einem Betreuer, wo ich dann öfters mal dort war, ins Gespräch. Und dann habe ich gesagt, was ist denn hier los? Warum sind Sie eigentlich so unfreundlich? Ja, wir mögen euch Christen nicht. Na, ich sage, warum? Dann hat er zu mir gesagt, ja, weil 20-30% der Insassen hier sind wiedergeborene Christen. Ja, ich sage, wie bitte? Und dieser Mann war Ingenieur. Hochintelligent, der rechnet im Kopf schneller wie ich mit dem Taschenrechner, der da drin saß. Aber sonst völlig durchgeknallt. Schlimmsten Sachen angestellt. Und dann sagt er zu mir, wissen Sie, die Leute gehen bei euch in den Gottesdienst, dann kommen sie da raus und dann sagen sie, hurra, Jesus ist mein Retter, ich brauche keine Medikamente mehr. Dann verbieten wir ihnen, die Medikamente abzusetzen und dann machen sie es trotzdem und dann fallen sie in ein tiefes Loch und wir haben wochenlang den Ärger mit ihnen. Deswegen wollen wir euch hier nicht haben. Da ich dachte, das ist ja krass. Jetzt verstehe ich, warum die so aggressiv sind. Und der Großteil der Leute, die da drin sitzen, haben nie gelernt, ihre Seele zu kontrollieren. Sie wollen, dass das der Mann macht oder die Frau oder die Mutti oder der Papi oder der Pastor oder der Hauskreisleiter. Sie wollen immer einen, der sie an die Hand nimmt. Kennt ihr das? Das ist Abhängigkeit. Wisst ihr, das ist eigentlich Missbrauch. Menschen jahrelang in der Seelsorge zu lassen, ist Missbrauch. Und viele Seelsorger lassen die Leute nicht frei, weil dann verlieren sie ihren Job oder ihr Einkommen. Seid ihr bei mir? Wenn du Menschen in die Freiheit führst, die seelisch gebunden sind, geht es meistens über Vergebung. Geht ganz schnell, ganz einfach. Wenn sie ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Lehrer, ihrem Arbeitgeber, ihrem Ausbildungsmeister, der sie gequält hat, vergeben, sind die relativ schnell frei. Und dann brauchen sie den ganzen seelischen Quark nicht mehr. Ist das wahr? Das ist wie beim Baum, der da in deinem Garten steht. Du willst ihn loswerden. Die meisten fangen an den Ästchen an. Oh, ich spüre da noch was. Und da noch was. Oder machen sie einen Radikalschnitt, sagen, jetzt ist gut. Alle Äste weg. Ja, aber die wachsen nach und noch wilder wie vorher. Anstatt drei große sind es dann 30 kleine. Stimmt's? Du kannst auch den Stumpf ummachen. Wenn du es nicht tief genug machst, wächst da auch wieder was. Und das ist für mich Seelsorge. Es ist nicht die Wurzel ziehen. Seid ihr bei mir? Die Wurzel ziehen ist die größte Arbeit von allem. Und da dran zu gehen und das demjenigen zu zeigen, nicht ich ziehe deine Wurzel, du selber ziehst sie, braucht er nie wieder einen Seelsorger. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Und es gibt Ausnahmen, die sind extrem. Das sind Extreme, ja. Da dauert es länger und das ist komplizierter. Aber im Prinzip, die normalen Menschen, die normalen Problemchen und Dinge, wo sie drin hängen. Manche Leute gehen von einem Arbeitgeber zum nächsten, alle 2 Jahre neuen Job. Fängt immer toll an und dann am Ende sind alle blöd. Das ist wie auf der Autobahn. A5. Ihnen kommt ein Geisterfahrer entgegen. Seien Sie vorsichtig. Und der da fährt, sagt, einer, Hunderte. Der merkt gar nicht, dass er der Geisterfahrer ist. Und so ist es oft mit Leuten, die in der Seele hängen. Und der Schlüssel ist Vergebung, Leute. Wenn ihr das heute Morgen begriffen habt, kommt zum Schluss jetzt, wenn ihr das begriffen habt, wenn ihr das verstanden habt, Vergebung ist ein Lebensstil. Sei dem Teufel einen Schritt voraus. Fang an, in der Vergebung zu leben. Sagen, egal was heute wieder von Spruch kommt, mich trifft es nicht. Es prallt an mir ab. Amen. Wenn du das verstehst, dann gehst du frei durchs Leben. Dann bist du wirklich frei geworden. In Christus Jesus. Amen. Komm, mach mal deine Äuglein zu. Wenn es dich heute Morgen betrifft, wenn du irgendwo noch eine Baustelle hast und du möchtest gern mit mir zusammen jetzt beten oder einfach mal den ersten Schritt tun oder nochmal einen Schritt tun. Weißt du, es ist egal, ob du vielleicht schon 10-mal der Person vergeben hast, ist egal. Solange es noch juckt, ist es noch da. Und es ist keine Schande. Ich habe meiner Mutter über 10 Jahre 4-mal vergeben müssen, bis ich frei davon war, von den Verletzungen meiner Mutter. Aber wenn du das heute Morgen spürst, dann streck ganz kurz deine Hand, während alle Augen zu sind. Auch für den Heiligen Geist, für Gott. Du merkst, okay, danke, dürft's wieder runter tun. Und du weißt jetzt, wer die Person ist oder die Personen oder Situationen. Dann bet jetzt und sag, Vater, ich bitte dich jetzt für die und die Person, sag den Namen leise und sag, Herr, du siehst, wie ich das alles mit mir rumtrage. Du siehst die Verletzung, das Unkraut, die Bitterkeit. Vater, ich vergebe jetzt ganz bewusst dem oder der so und so. Ich spreche sie frei und los. Und vergib ihnen all ihre Schuld an mir. Ich sage, sie sind frei, sie sind mir nichts mehr schuldig. Ihre Schuld ist komplett erlassen. Vater, und du hilfst mir jetzt, auch wenn in den nächsten Tagen und Wochen nochmal irgendwas hochkommen will oder der Teufel es mir nochmal geben will, auch emotional Gefühle geben will, die ich damit verbinde oder verbunden habe, dann bekenne ich jetzt schon, ich bin einen Schritt voraus. Wenn diese Gefühle oder der Schmerz kommen will, dann sage ich, es ist so, dass ich vergeben habe, Punkt, Amen, aus. Halleluja, die Person ist frei. Und dann bekennt es auch zu Hause laut, sage ich, vergib dem Peter, ich vergib der Susanne, bleib am Ball, bis es nicht mehr juckt, bis es nicht mehr wehtut. Und du wirst merken, Halleluja, Gott hilft dir, er stellt sich zu dir. Und du kannst beten und sagen, Vater, schließ die Wunde in meiner Seele, schließ die Wunde, egal ob es ein tiefes Loch ist oder ob es nur eine kleine Schürfwunde ist, schließ die Wunde. Komm mit einem Wein, reinig die Wunde, komm mit einem Öl und schließ die Wunde. Heile mich in dem Bereich. Vater, ich danke dir, dass es nicht passiert ist, um mich zu ärgern. Du hast es nicht zugelassen, um mich zu ärgern, sondern der Teufel hat es benutzt, weil er mich vernichten wollte und es ist ihm nicht gelungen. Halleluja. Ich sitze heute Morgen hier, weil du mich hier haben willst und ich habe diese Predigt, diese Botschaft gehört, weil du willst, dass ich frei bin. Und du hast mir Vollmacht gegeben. Schulden zu erlassen, Sünden zu erlassen und du stellst dich dazu. Und heute Morgen ist mir kein Mensch mehr irgendetwas schuldig. Ich habe all meinen Schuldigern vergeben, ich habe sie losgelassen. Vor allem, wenn ich jetzt ins Gebet gehe, weiß ich, ich bin frei. Ich weiß, ich bin ein Wohlgeruch vor dir und kein Gestank. Danke, dass aller Müll und aller Dreck jetzt weg ist. Vater, wenn die nächste Verwundung kommen sollte, die der Feind plant, bin ich einen Schritt voraus. Vater, ich vergebe jetzt schon dieser Person beim nächsten dummen Spruch, bei der nächsten Verletzung, bei der nächsten Ablehnung, weil ich frei bin. Halleluja. Und ich den Ball nicht mehr zurückspiele. Ich entscheide mich heute Morgen, diesen Ball nicht mehr zurückspielen. In Jesu wunderbarem Namen. Und ich bin frei, ich bin zur Freiheit berufen, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und Heiliger Geist, du erinnerst mich an alles, was ich heute Morgen gehört habe. Und danke, dass du mir hilfst, diese Botschaft auch anderen zu erzählen, sie frei zu machen und Menschen wirklich in diese Freiheit zu führen, raus aus der Zelle, hinein in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja. Vater, ich preise dich heute Morgen. Ich danke dir für das tiefe Werk. Ich danke dir für Freiheit. Vater, ich danke dir als Pastor dieser Gemeinde für das, was du hier tust. Papa, danke, dass hier nicht Spielwiese ist. Danke, dass hier nicht Volksschule ist, sondern dass es hier ganz tief geht, ganz tief mit Heilung, Befreiung, Erlösung. Papa, wir brauchen nicht Husten und Spucken in Eimer. Das ist alles Pillepalle, sondern wir sind frei durch dein Wort, durch deinen Geist. Dein Geist macht uns ganz frei. Halleluja. Und danke, dass du uns in dieser Freiheit hältst, dass du uns zeigst, wie wichtig es ist, in dieser Freiheit zu bleiben. Danke, Jesus. Danke für den gewaltigen Sonntagmorgen. Halleluja. Amen. Yes, Lord. Yes, Halleluja.